Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Am Donnerstagmorgen oder wie man auch sagen könnte, am 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Über den ja heute viele sagen, ja, er war Künstler, aber er war auch Naturwissenschaftler, Erfinder, auch Philosoph und noch so manches mehr. Ich glaube, er selbst hätte das so nicht formuliert, er hätte das nicht so aufgeteilt, denn für ihn gehörte alles zusammen. Und das war schon als Grundeinstellung ziemlich visionär, aber was er daraus gemacht hat, war es ja noch viel stärker. Und darüber wollen wir jetzt mit Bernd Röck reden. Der emeritierte Professor für Neuere Geschichte an der Universität Zürich hat zum 500. Todestag das Buch veröffentlicht Leonardo, der Mann, der alles wissen wollte. Und sein vor 2 Jahren erschienenes Buch Der Morgen der Welt, Geschichte der Renaissance, wurde schnell zu einem Standardwerk. Schönen guten Morgen, Herr Röck.
Guten Morgen.
Ich habe heute Morgen schon so in die Zeitung geblickt und die machen natürlich alle was zu Leonardo heute. Und ganz oft kommen da Formulierungen vor, wie auch nach einem halben Jahrtausend hinterlässt er uns noch viele Rätsel. Würden Sie das unterschreiben? Haben wir alle, auch Menschen wie Sie, die sich so intensiv mit ihm beschäftigt haben, ihn immer noch nicht umfassend verstanden?
Ja, mehr als genug. Also es gibt leider Gottes eine ziemlich chaotische Quellenlage. Es gibt etwa 6.000, 7.000 Blätter von seiner Hand. Und das ist alles über die halbe Welt zerstreut. Wir kennen die Kontexte nicht. Wir wissen nicht, ob die Briefe, die er entworfen hat, jemals abgeschickt wurden und so weiter. Hat auch viele Rätsel erfunden. Das war ein besonderes Hobby von ihm. Und unzählige unfertige Projekte hinterlassen, wo wir nie wissen, wie weit er überhaupt damit vorgedrungen ist. Denn es ist wahrscheinlich ein ganz großer Teil des Nachlasses auch verloren.
Aber wie kam er eigentlich dazu, so, das würden wir heute sagen, oder wir sagen es heute, interdisziplinär zu denken und zu arbeiten? Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, er selber hätte nie behauptet, ich bin das und das und das und das, sondern gesagt, ich bin das alles auf einmal und es gehört zusammen. Wie ist er dazu gekommen?
Also man würde mit etwas Küchenpsychologie heute vielleicht sagen, er hatte eine Form von ADHS, also er war hatte Konzentrationsschwierigkeiten und wurde überwältigt von allen möglichen Eindrücken und Fragen. Er war ein ungeheuer neugieriger Mann, wahrscheinlich der neugierigste seiner Zeit. Und wenn er an einem Problem tüftelte, kam er schon aufs nächste und das dritte lauerte hinter der Ecke. Also er war ein Mensch, der den blauen Himmel nicht nur anschaut, sondern wissen will, warum er blau ist. Oder Wolken beobachtet, dann findet er raus, das ist Wasserdampf und dann will er wissen, woraus ist Wasser und wie bewegen die sich und so weiter. Also ein Mann, der die Welt mit den Augen zu erfassen versuchte und immer den Dingen auf den Grund gehen wollte. Wie er dazu kam, nun ja, also ein kleines Stück Erklärung mag sein, dass ihm ja ein Universitätsstudium verschlossen blieb. Das mag ihn auch zeitlebens ein wenig bedrückt haben, aber er sagt dann ganz stolz, ich bin eigentlich ein Schüler der Erfahrung. Also ich will das mit eigenen Augen sehen und selbst beschreiben und nicht irgendwie das Bücherwissen mir aneignen. Dabei war er auch ein großer Leser, muss man allerdings sagen.
Das würde erklären, was Sie gerade gesagt haben, dieser zwangsweise Verzicht auf ein Studium würde ein bisschen was erklären, was seine Forschung, seine Interessen angeht. Aber im Moment ist ja auch ein großes Thema in der Öffentlichkeit sein für damalige Verhältnisse ungeheuerlich progressives Verhältnis zu Frauen und seine grundsätzliche Einstellung zur Welt, nicht nur zur Technik. Ich meine, die Renaissance, Sie haben das selber ja in Ihrem Buch beschrieben, war eigentlich schon die richtige Zeit für revolutionäre Ideen. Aber das, was er so dachte über die Menschen und die Welt, hat doch wahrscheinlich selbst diese Zeit ein bisschen überfordert, oder?
Naja, also diese Zeit hätte es überfordert, wenn sie davon gewusst hätte. Man darf ja nicht vergessen, dass die meisten seiner ketzerischen Gedanken, also was die Religion betrifft, war er also alles andere als ein gläubiger Christ, nicht? Dass diese ketzerischen Gedanken vermutlich im engsten Kreis blieben oder ja vielleicht gar nicht darüber gesprochen hat. Da gibt es verstreute Äußerungen, aus denen man sich ein sehr eigenwilliges, aufgeklärtes Weltbild zusammenlesen kann. Aber Schwierigkeiten hat er deshalb nicht gehabt. Vielleicht auch deshalb, weil man schlicht nicht davon wusste. Auf der anderen Seite war das Lorenzus des Prächtigen, also das, diesem Fall auch der späteren Zeit nach Lorenzo unter den Medici, vergleichsweise liberal. Also er konnte seine Homosexualität gewiss nicht einfach ausleben. Das ist falsch, wenn man das meint. Aber sie war auch nicht von scharfen Strafen bedroht. Das galt nicht nur für Leonardo, das galt für tausende anderer Fälle, die wir in Florenz dieser Zeit kennen. Also er lebte in der richtigen Zeit. Es gab genug Höfe, die ihn genährt haben. Er hatte eine glänzende Karriere hingelegt, die ihn von Florenz nach Mailand, dann nach Rom und schließlich an den Hof Franz I. von Frankreich führte. Und da hatte er alle Zeit der Welt, neben seinen vielen anderen Aufgaben am Hof allerdings nachzudenken, zu rechnen, zu experimentieren, also kurz die Welt mit den Augen zu erfassen.
War er auch jemand, der sich zumindest da, wo er glaubte, das gebrauchen zu können, nämlich Sie haben es gerade beschrieben, im Umgang mit den Reichen und Mächtigen auch selbst inszeniert hat, also der sozusagen auch wusste, wie man mit solchen Menschen umgeht, um sich Freiheiten zu erarbeiten, die sich aber hinterher auch nicht wieder rächen?
Aber ganz sicher. Also er war jemand, der sich hervorragend zu kleiden verstand, hat teure Kleider gehabt, umgab sich mit Pferden und Dienern, auch wenn er vielleicht mal nicht allzu viel Geld hatte. Wir wissen allerdings, dass er doch meistens in guten Umständen lebte. Er war ein Plauderer, er konnte Witze machen, auch Zoten reisen, er konnte Laute spielen, vieles andere mehr. Er parfümierte sich. Er muss ein sehr angenehmer, noch dazu gut aussehender Mensch gewesen sein, wenn man den Zeitgenossen glauben darf. Und er verstand es, Leute von den unglaublichsten Projekten zu überzeugen. Es gibt also Leute, die haben die Fähigkeit, für die seltsamsten Spinnereien Geldgeber zu finden. Und so einer war er auch. Es waren nicht nur Spinnereien, aber er hat völlig überzogene Projekte verkauft, zum Beispiel den Arno umzuleiten, um Pisa auszutrocknen, das gerade im Krieg mit Florenz war, oder ein 7 Meter hohes Bronzepferd zu gießen, das Sie übrigens heute in Mailand in einer neuen Fassung sehen können. Das scheiterte aber eher an Geldmangel und an technischen Problemen, wir wissen es nicht. Aber er war jemand, der ganz bestimmt dem klassischen Muster des Höflings, eines interessanten, coolen, aufgeschlossenen, freundlichen Menschen entsprach.
Heute würde man sagen, er hatte sämtliche Soft Skills und Hard Skills. Und
absolut.
Ein bisschen muss ich zugeben, Herr Röck, ich beginne neidisch zu werden, auch wenn das 500 Jahre her ist. Und wenn man neidisch wird, dann guckt man ja nach den Fehlern. Man sucht es ja. Man kann das, glaube ich, bilde ich mir jetzt gerade ein in unserem Gespräch, auch bei Leonardo finden. Sie haben es fast schon selbst gesagt am Anfang, dass er immer so viel gemacht hat und sozusagen seine Aufmerksamkeit immer weiter wanderte. Wenn wir uns mal seine Kunst angucken, nun Gott ja, er hat das berühmteste Gemälde der Welt erschaffen, aber er hat relativ wenig vollendete Kunstwerke hinterlassen, viele unvollendete. Also hat er sich manchmal tatsächlich verzettelt?
Ja, klar. Also der hat sicher viele, viele Dinge gleichzeitig gemacht. Er hat an vielen Schrauben gleichzeitig gedreht. Und eigentlich ist es erstaunlich, dass er überhaupt was fertig gebracht hat, wenn man ihn so anschaut. Sicher hat er an Konzentrationsproblemen gelitten, aber er konnte auf der anderen Seite auch sehr intensiv an einem Problem arbeiten, wenn es ihn dann wirklich gepackt hat. Er beschreibt es ja selbst einmal genau, wie schwierig es ist, die Dinge auf die Reihe zu kriegen. Wir haben von keinem anderen Künstler der Zeit so detaillierte Auskünfte über das Innenleben, das darf man nicht vergessen, wie er um Konzentration ringt, wie er 64 Begriffe für die Bewegung des Wassers findet, bis er es dann aufgibt, bis sagt, das ist viel zu viel, das kann er nicht lösen, wie er Anatomie leistet, das war eine harte und auch ekelhafte Arbeit, vielfach, die für 200 Jahre unübertroffen blieb, und zwar weltweit. Also das hat er ja auch geleistet. Auf der anderen Seite die Bilder, da experimentiert er dauernd, weil er die schönsten, tollsten Farben zustande bringen will. Er muss ja die ganzen Mixturen selber zubereiten für die Lacke und für die Farben. Und wie er auf der anderen Seite zwar das Schönste fertig bringen will, aber eben an technischen Fragen scheitert, und dann irgendwann mal ist die Sache einfach nicht mehr machbar und er hört damit auf und fängt was Neues an. Also das hat seinen Auftraggeber natürlich auch viel Kummer bereitet.
Irgendwie tröstet es doch nicht, weil ich meine, wir sind ja eher so, Sie vielleicht nicht, aber ich der Typ, man hört auf frustriert und macht erstmal eine Weile nichts, so war er ja ganz offenbar nicht.
Nun, so sind wir alle.
Bernd Röck war das, Historiker und Renaissance-Experte über Leonardo da Vinci. Herr Röck, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen nicht zu anstrengenden, ich weiß, Sie sind gefragt heute, nicht zu anstrengenden 500. Todestag des großen Meisters.
Ja, ist ja nur einmal in den nächsten 500 Jahren höchstens wieder.
Wer weiß, wie sich Medizin entwickelt, vielleicht nur am 600. wieder. Ja. Danke für heute. Tschüss. Es ist für heute auch noch gar nicht vorbei in Deutschlandfunk Kultur. Wir werden uns noch intensiv mit Leonardo beschäftigen den ganzen Tag. Über Einzelheiten dazu auch unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.